Und ich war 20 Jahre Pastor einer Freikirche. Und davor war ich 11 Jahre in der christlichen Drogenarbeit in der Schweiz. Und dafür habe ich noch 6 Jahre Theologie studiert an der STH in Basel. Jetzt kann man ungefähr ausrechnen, wie alt ich bin. Genau, ich bin verheiratet mit Brigitte seit 33 Jahren, glücklich verheiratet. Und wir genießen es, dass wir diesen Dienst zusammentun zu können, dass Brigitte so den Büchertisch versorgt und einfach dabei ist, auch fährt. Wir haben manchmal weitere Fahrten. Dann bin ich froh, dass ich nicht alles alleine fahren muss. Und sie ist eindeutig der sicherere Fahrer. Ich bin der progressivere Fahrer, oder wie man das auch immer nennen will. Genau. Ist manchmal nicht so einfach im Auto mit uns beiden. Und wir haben 4 Kinder. Die sind zwischen 24 und 31 Jahre alt. Und wir haben schon 3 Enkelkinder. Das genießen wir sehr. Wir wohnen in Steinen bei Lörrach, also gar nicht weit weg. Es war sehr angenehm, heute Morgen da 20, 25 Minuten hierher zu fahren. Und ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich habe den Lobpreis sehr genossen. Wir sind ja in allen möglichen Gemeinden und ich kann euch von ganzem Herzen und ganz ehrlich, ohne zu übertreiben, sagen, so einen starken Lobpreis hat man schon länger nicht mehr. Also vielen Dank auch euch von der Lobpreisgruppe. Ja, wir haben das Thema heute Christsein in der Verfolgung. Was hat das mit uns zu tun? Und wenn wir nochmal eine andere Frage stellen, die uns ja auch interessiert, warum werden Christen eigentlich verfolgt? Warum ist das so? Und das ist ganz interessant, da könnte man jetzt natürlich ganz viele Antworten geben, aber eine Antwort ist sehr interessant. Die hat nämlich ganz fest mit unserem Herrn Jesus zu tun. Im apostolischen Glaubensbekenntnis, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch, da heißt es, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Und ein Prediger hat mal gesagt, man könnte ein Komma auch anders setzen, nämlich gelitten, Komma, unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Und das würde eigentlich heißen, dass das Leben von Jesus so als mit Leid zu tun hatte und mit Verfolgung. Und das ist tatsächlich so, denn wenn man überlegt, Jesus wurde ja schon als Baby verfolgt. Seine Eltern mussten fliehen, weil ihm nach dem Leben getrachtet wurde. Und sie sind nach Ägypten und man nimmt an, also oder man ist eigentlich sicher, dass Jesus mit seinen Eltern dort mindestens zwei bis maximal 4 Jahre war. Also alle, ich habe gehört, es sind auch Flüchtlinge da. Jesus kann sich mit dir identifizieren, denn er war auch Flüchtling in Ägypten. Wenn man so das Leben Jesu anschaut, er wurde ständig bespitzelt, er wurde beobachtet, modern würde man sagen, er wurde gestalkt, weil man eine Anklage gegen ihn finden wollte. Im Johannesevangelium, wer das mal durchliest, passt mal auf, da steht ein paar Mal, dass man Jesus versucht hat zu steinigen, weil er Gott gelästert hat in ihren Augen. Jesus wurde auch bezichtigt, mit dem Teufel im Bunde zu stehen. Ich habe so gedacht, eine Parallele heute ist, dass Christen bezichtigt werden, für den Coronavirus verantwortlich zu sein oder daran schuld zu sein. In islamischen Ländern gibt es das öfters mal, dass die Extremisten sagen, die Christen sind schuld und dann haben sie einen Grund, sie zu verfolgen. Jesus wurde von einem seiner Jünger verraten. Bei seiner Gefangennahme haben ihn alle in den Stich gelassen. Jesus wurde verhört, geschlagen und verspottet. Er wurde gegeißelt, man könnte sagen gefoltert und starb langsam unter unsäglichen Schmerzen am Kreuz. Und wir wissen, das hat er für uns getan. Er ist für uns gestorben zur Vergebung unserer Schuld, damit wir ein neues Leben haben können. Und interessant ist, dass Jesus eines Tages zu seinen Jüngern sagt, denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Und jetzt kommt's. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Haben sie mich verfolgt? Und wir haben gesehen, ja, sie haben Jesus verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Warum werden Christen verfolgt? Weil sie Jünger Jesus sind, weil Jesus verfolgt wurde. Und ich finde es interessant, Paulus war ja selber so ein Verfolger, der zum Nachfolger wurde. Und das hat mir Gott mal wie offenbart, wie wichtig es ist, für diese Verfolger zu beten, besonders für diese Extremisten, ob sie jetzt aus dem Islam sind, aus dem Hinduismus oder Buddhismus. Ich glaube, dass ganz viele Christen für den Saulus gebetet haben. Und dann hat er dieses Damaskus-Erlebnis gehabt, wo Gott ihn vom Pferd holt und er wird vom Verfolger zum Nachfolger, und zwar, ich würde mal sagen, zu dem Nachfolger. Und das kann auch unser Gebet sein, weil wir kennen auch solche Leute. Ich weiß nicht, wer den OD-Tag angeschaut hat bei Livestream. Da war der Harun, ein ehemaliger Imam aus Pakistan, der hat schon ein paar Mal war der dem Tode nahe, weil er einfach zu Jesus steht. Und er geht nach Griechenland, in die Flüchtlingscamps und so weiter. Und das sind so Leute, die haben nichts mehr zu verlieren, sozusagen. Die haben nur Jesus vor Augen. Und genauso wie sie vielleicht früher Schlechtes getan haben, tun sie jetzt Gutes und setzen sich für Jesus ein. Also Verfolgung. Ah ja, genau, Paulus, jetzt komme ich wieder zurück nach einem kleinen Exkurs, der sagte den Christen, die auf der ersten Missionsreise zum Glauben gekommen waren, ganz unverblümt, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Also wenn man es genau nimmt, und man könnte jetzt noch x Bibelstellen nennen, eigentlich ist Verfolgung ein Teil unseres Lebens als Christ. Das ist uns sozusagen von höchster Stelle von Jesus selbst so verheißen. Also wenn wir Jesus nachfolgen, zu ihm und seinem Wort stehen, dann werden wir auf die eine oder andere Art Verfolgung erleiden. Und wir merken, dass das ja bei uns auch immer mehr wird, wenn man gewisse Überzeugungen vertritt, dann wird man angefeindet. Es ist auch vielleicht bei uns im Moment ist es noch so, man wird, wenn man sich klar zu Jesus bekennt, vielleicht belächelt, verspottet, man muss vielleicht mal auch Nachteile in Kauf nehmen. Aber wir müssen nicht um unser Leben fürchten, einfach weil wir Christen sind. Oder wenn ein Jugendlicher zum Glauben kommt, dann muss er nicht fürchten, aus seiner Familie ausgeschlossen zu werden, wie das oft in islamischen Ländern der Fall ist. Normalerweise können wir uns auch ganz frei versammeln. Das ist ja was ganz Neues, jetzt durch diese Corona-Krise, dass wir eingeschränkt sind. Und es ist vielleicht auch mal ganz gut, dass wir erleben, wir möchten uns treffen und wir dürfen uns nicht treffen. Oder wir möchten uns umarmen, aber wir dürfen uns nicht umarmen. Und so ist es in vielen Ländern wirklich, dass es sehr schwierig ist, sich zu treffen. Gerade Konvertiten aus dem Islam in vielen Ländern, die müssen sich heimlich treffen. Also ich habe von Iranern gehört, die treffen sich nachts um 12. Effektiv nachts um 12, weil es da am sichersten ist. Weil da am wenigsten Spitzel unterwegs sind sozusagen. Und die treffen sich oft dann die ganze Nacht und gehen von dort aus arbeiten. Die lassen sich das echt was kosten, Gemeinschaft miteinander zu haben. Ich weiß nicht, wie es hier mit dem Kindergottesdienst gerade ausschaut. Ist ja auch sehr schwierig jetzt in Corona-Zeiten. In China zum Beispiel ist das total verboten. Man darf Menschen unter 18 nicht den Glauben weitergeben. Nicht mal, also nicht öffentlich, nicht in den Kirchen oder so. Also wir kriegen ein bisschen was mit. Wir hoffen alle, dass das alles bald wieder ganz normal ist. Und es wird, denke ich, auch so sein. Spätestens, wenn ein Impfstoff da ist. Aber bei unseren Geschwistern, die kam nicht diese Hoffnung. In der Regel jedenfalls nicht. Wir von Open Doors, wir geben ja jedes Jahr diesen sogenannten Weltverfolgungsindex heraus. Der kommt immer so Mitte Januar. Da werden die 50 Länder aufgeführt, in denen ein hohes bis extremes Maß an Verfolgung herrscht. Da muss man aufpassen. Also nicht einfach Länder, in denen Verfolgung ist, sondern wo ein hohes bis extremes Maß herrscht. Und das betrifft ungefähr 260 Millionen Christen. Und das ist ziemlich genau dreimal die Bevölkerung von Deutschland. Dieses Jahr gibt es dort 11 Länder, in denen Christen einem extremen Maß an Verfolgung ausgesetzt sind. Und mit einem Land wollen wir uns am Ende noch sehr genau beschäftigen. In 34 Ländern ist das Maß der Verfolgung sehr hoch. Da gehört zum Beispiel China dazu. Und in weiteren 28 Ländern ist es hoch. Also wer sich da informieren möchte, wir haben ein Heft, ein Sonderheft mit Poster, wo dieser Weltverfolgungsindex dargestellt ist. Auf der Rückseite des Posters kann man auch lesen, wie der überhaupt zustande kommt. Und dann stehen so noch einige Informationen zu den Ländern, wo die Verfolgung am stärksten ist. Also kann man Büchertisch gratis mitnehmen. Empfehle ich sehr, wer es noch nicht hat, das sich mal anzuschauen. 2019, da waren es noch 200 Millionen Christen, die einem hohen bis extremen Maß an Verfolgung ausgesetzt waren. Also die Zahl ist um 25% gestiegen. Jetzt können wir sich fragen, ja, wie geht denn das? Wie lässt sich so eine Zunahme erklären? Und ich möchte ein paar Beispiele geben. Es gibt ja dieses Subsahara-Afrika. Das ist so ein, ich würde sagen, der Mittelgürtel von Afrika. Und da gibt es so Länder wie Nigeria, Burkina Faso, Mali, Kamerun, Niger, Zentralafrikanische Republik, Kenia, Kongo, Mosambik und vielleicht noch andere. Und da ist etwas Spezielles. Da stoßen quasi der Islam vom Norden und das Christentum im Süden aneinander. Und deshalb gibt es in diesen Ländern einen Teil der Bevölkerung islamisch und einen Teil der Bevölkerung ist christlich. Und wir wissen, also Extremisten, die werden immer stärker im Islam. Also zum Beispiel vom Irak und Syrien sind viele IS-Kämpfer jetzt nach Afrika, in ihre Heimatländer zurück. Und die machen dort weiter. Und die versuchen, ein Kalifat zu errichten oder zumindest da, wo hauptsächlich Moslems sind, die Christen ganz zu vertreiben. Und das sieht dann echt so aus, dass sie einfach Einzelne vielleicht ermorden, die unterwegs sind, sie überfallen Dörfer, sie brandschatzen, sie plündern, sie töten, sie vergewaltigen, sie entführen. Und wir können uns vorstellen, was das an Leid bedeutet für die Menschen dort. Es gibt viele Witwen und Waisen in Nigeria, also wirklich sehr viele. Und es ist wirklich ein großes Leid. Oder wenn man denkt, wenn ein Mädchen entführt wird, man nicht weiß, lebt es noch, wie geht es ihm, was das für ein Leid für die Eltern ist und natürlich auch für die Mädchen, die entführt werden. Und das hat wirklich sehr stark zugenommen in 2019. Also Nigeria ist das Land, wo am meisten Christen im Land 2019 getötet wurden. In Indien, da ist eine ganz ungute Bewegung in Gange, seitdem diese nationalistische Hindu-Partei wiedergewählt wurde, vor 2 Jahren. Seitdem gibt es diesen Slogan, wer Inder ist, ist Hindu. Und die Extremisten haben sich zum Ziel gesetzt, dass bis Ende 2021, also Ende nächstes Jahr, soll es keine Christen und keine Buddhisten und keine Moslems mehr in Indien geben. Und was machen sie? Sie haben sogenannte Heimkehrkampagnen. Und das bedeutet, sie wollen die Christen, Muslime und Buddhisten überzeugen, wieder zum Hinduismus zurückzukehren, weil sie sind ja der Überzeugung, der Hinduismus ist die ursprüngliche Religion von Indien, also sollen da alle wieder zurückkehren. Und wenn du nicht willig bist, dann brauche ich Gewalt. Das ist auch ihr Motto. Und so nimmt eigentlich die Verfolgung der Christen zu. Das kann sein, dass sie den Dorfbrunnen nicht mehr benutzen können, dass sie keine Gemeinschaft mehr mit anderen haben dürfen, dass sie einfach ausgeschlossen werden, bis hin, dass man ihr Hab und Gut zerstört, dass man sie vertreibt und auch, dass man sie tötet, tatsächlich. Also es nimmt zu, es ist wirklich drastisch. Also Indien wird nächstes Jahr beim Weltverfolgungsindex ein paar Stellen nach unten gerutscht sein. In China, da gab es letztes Jahr ein neues Gesetz, und da haben sie quasi wirklich den Religionen den Kampf angesagt. Also nicht nur den Christen, sondern auch allen anderen. Aber es bedeutet zum Beispiel, alle christlichen Symbole müssen entfernt werden. Sogar in den Kirchen. Und es gibt einen Artikel, der besagt, in jedem Gottesdienst muss die kommunistische Ideologie verkündigt werden. Also man kann schon aus der Bibel lehren, aber es muss auch irgendwo in der Predigt die kommunistische Ideologie vorkommen. Lehrer dürfen ihren Beruf nicht mehr ausüben, wenn sie Christen sind, weil sie ja die Kinder beeinflussen könnten. Rentner bekommen ja ihre Rente gekürzt, wenn sie sich als Christen outen. Also es ist enorm, was da geht, aber wir dürfen wissen, unsere chinesischen Geschwister sind Verfolgung gewohnt. Und die lassen sich nicht so leicht beeindrucken. Und ich bin echt gespannt, wie Gott antwortet. Vielleicht, dass die Zahl der Christen sprunghaft nach oben geht, trotz aller Verfolgung. Also es hört sich schlimm an und es ist auch schlimm, aber wir wissen, dass unsere Geschwister wirklich Gottes Hilfe erleben in all dem. Und es ist auch noch interessant, es gibt sogar eine, das klingt vielleicht komisch, aber eine positive Seite der höheren Zahlen. Und zwar deshalb, weil die Zahl der verfolgten Christen steigt, weil in diesen Ländern, wo Verfolgung herrscht, teilweise Erweckung stattfindet. Weil ganz viele zum Glauben kommen. Ist ja logisch, wenn viele zum Glauben kommen, gibt es mehr verfolgte Christen. Und wir wollen dazu einen Videoclip anschauen über die islamische Welt.
Durch das weltweite Erstarken islamistischer Gruppierungen erscheint der Islam oberflächlich gesehen auf dem Vormarsch. Doch gerade die Gewalt der islamistischen Gruppen bringt viele Muslime dazu, ihren Glauben ernsthaft zu hinterfragen. Will ich wirklich zu einer Religion gehören, die den Tod von Andersgläubigen und Abweichlern fordert? Auf der Suche nach Antworten stoßen immer mehr von ihnen auf christliche Angebote, etwa im Fernsehen und im Internet. Es herrscht eine nie dagewesene Offenheit für den christlichen Glauben in der islamischen Welt. Darüber hinaus begegnet Jesus Christus weltweit Muslimen in Träumen und Visionen. Seine Gemeinde wächst, gerade in der islamischen Welt.
Ja, es wird erwähnt, dass Jesus sich offenbart in Träumen und Visionen, manchmal sogar leibhaftig. Und ich möchte euch eine Geschichte aus dem Iran erzählen, denn im Iran ist echt was los. Also ich habe vorhin bei dem einen Bild, vielleicht könnt ihr euch erinnern, da war eine Moschee mit wenigen Leuten drin. Und das ist wirklich so, dass die jungen Leute im Iran, die haben so die Nase voll vom Islam, dass sie nicht mehr in die Moschee gehen. Und viele werden Christen, wenn sie dann das Evangelium hören, weil sie eine Lehre in sich haben. Ein Beispiel aus dem Iran, eine 85-jährige Frau namens Sharin, die beginnt auch von Jesus zu träumen. Also Jesus begegnet ihr im Traum und sie hat, so entwickelt sich eine Sehnsucht, ihn wirklich kennenzulernen. Und eines Tages macht sie den Fernseher an und dort ist es etwas speziell, sie wohnt in so einem Hochhaus und da kommt irgendwo, oben ist die Schüssel und dann kommt da die Leitung rein und sie kann immer nur anschauen, was der Nachbar anschaut. Toll, ne? Aber wirklich toll, weil ihr Nachbar schaut eines Abends den Jesusfilm an und sie schaut ihn mit. Und sie sieht dort, wie Jesus lebt, wie Jesus stirbt, wie Jesus aufersteht. Sie weint, weil sie weiß ja genau, das ist der Mann, der mir im Traum begegnet ist. Und sie ist total berührt. Und dann nach dem Film kommt so ein Abspann und da wird Offenbarung 3, Vers 20 eingeblendet. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür aufmacht, zu dem werde ich eingehen und das Mahl mit ihm halten. Und sie nimmt das ganz wörtlich. Geht zur Tür, öffnet die Tür und wird von einem hellen Schein getroffen und da steht tatsächlich Jesus. Und Jesus sagt, Sharin, ich liebe dich und ich werde jetzt zu dir kommen und werde dein Leben neu machen, so ungefähr. Und dann ist Jesus wieder weg und sie geht in ihr Zimmer zurück und da ist immer noch der Abspann und da ist eine Telefonnummer eingeblendet und sie ruft sofort an und sagt, ich habe Jesus gesehen. Ich weiß nicht, wie ihr reagieren würdet, wenn euch jemand anrufen würde und sagen würde, ich habe Jesus gesehen. Die Frau am anderen Ende, die hatte schon so oft gehört, dass sie sich gar nicht beeindrucken lässt und sagt, ja, und das und das und das kannst du jetzt tun, um Jesus wirklich kennenzulernen und seine Nachfolgerin zu werden. Und dann nimmt sie mitten in der Nacht irgendwo im Iran eine Witwe mit 85 Jahren Jesus an. Ein Beispiel für viele andere. Und ja, dürft ruhig klatschen zur Ehre Gottes. Wir haben ein Buch auf dem Büchertisch, das heißt Träume und Visionen. Da sind über 20 solche Berichte drin. Wirklich unglaubliche Geschichten, wie Gott Muslimen begegnet. Dann in vielen Ländern, wie zum Beispiel Indien, da geschehen Heilungen am laufenden Meter. Also das, was wir uns in Deutschland alle wünschen würden, das ist dort. Wir haben ein Heft auf dem Büchertisch, so ein Sonderheft zu Indien. Und das habe ich, durch Corona-Zeit hatte ich auch etwas mehr Zeit, habe ich das mal einfach mal auf einem Hock durchgelesen. Und da habe ich gedacht, das ist ja unglaublich. Jeder Bericht da drin, jedes Zeugnis, das fängt an, dass sie eine Heilung erlebt haben. Sie sind zum Glauben gekommen, weil sie Jesus geheilt hat. Alle. Und da ist mir so aufgegangen, es ist ja unglaublich, was Gott da tut. Und das hat natürlich seine Gründe, das sind viele krank, weil sie Dämonen anbeten, weil sie diese Götter anbeten. Und dann, dann kommen die Dämonen und machen sie krank. Und wenn der Name Jesus genannt wird, sind sie gesund. Und das ist wirklich erstaunlich. Und deswegen, trotz all dem, was die Extremisten machen, kommen ständig noch Leute zum Glauben, weil sie Heilung erleben und sagen, ja, wenn Jesus mich geheilt hat, dann will ich jetzt Jesus nachfolgen. Also ganz krass. Und wir haben auch ein neues Buch über Indien, wenn ihr das mal anschauen wollt. Es sind ganz aktuelle Geschichten drin. Das Buch kam erst vor 2 Monaten raus. Und wir haben auch 2 Sonderhefte, die heißen einfach Gottes verborgenes Wirken. Das sind so Hefte, wo zusammengefasst ist weltweit, was Gott wirkt in diesen Ländern, wo Christen verfolgt werden. Dass er sich dort wirklich auch immer wieder verherrlicht, neben all dem Leid, wo dort auch zu finden ist. Ja, wir haben gemerkt, Christen, ja, die werden verfolgt, das ist Fakt, das ist überhaupt keine Frage. Und jetzt ist eben die Frage, was hat denn das mit uns zu tun? Also wenn wir uns mit den Christen vergleichen in Indien oder in Nigeria oder Iran, dann merken wir, wir haben es relativ gut. Und deswegen hat mal ein arabischer Christ namens Labib Madanat gesagt, es gibt keine 2 Gemeinden Jesu, die eine im Urlaub und die andere in Verfolgung. Auch ihr seid Teil der verfolgten Gemeinde. Also auch wir hier in Bad Säckingen, wir sind Teil der Gemeinde, der verfolgten Gemeinde. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Paulus schreibt, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ein Glied. Ich hoffe, dass das bei euch in der Gemeinde so ist und ich wünsche es euch, dass man Anteil nimmt aneinander, am Leid, das man hat und auch an der Freude. Aber es ist wichtig, dass wir da etwas globaler denken, dass wir sehen, es geht nicht nur um uns hier, es geht um die weltweite Gemeinde Jesu. Und da gibt es viele, die leiden. Und ganz deutlich wird es eigentlich im Hebräerbrief, da steht in 13,3, denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Also mit anderen Worten, wir sollen uns mit unseren verfolgten Geschwistern identifizieren, als wären wir im Gefängnis, als wäre es unser Körper, der misshandelt wird. Also wirklich herausfordernd, so eine starke Identifikation zu leben. Das heißt mit anderen Worten, dass das Mitleiden mit unseren verfolgten Geschwistern, das an sie denken, das sollte schlichtweg ein Teil unseres Christseins sein, denn wir sind ein Leib mit ihnen. An dem Punkt kann man sich fragen, was wünschen sich denn unsere verfolgten Geschwister am meisten? Der Bruder Andrew, der ist ja bekannt als der Schmuggler Gottes, der heißt ja eigentlich Anne van der Bijl, als ein Holländer, 92 Jahre alt übrigens, der lebt noch. Aber das Buch ist sehr zu empfehlen, der Schmuggler Gottes, das zeigt einfach die Anfänge von Open Doors und wie Gott von Anfang an ihn wunderbar gebraucht hat. Er hat gesagt, er hat nie eine Bibel verloren. Und er hat ja, keine Ahnung, Hunderttausende geschmuggelt. Gott hat dafür gesorgt, dass er nie eine Bibel verloren hat. Das zweite Buch, Der Auftrag, das ist auch sehr interessant, denn da schildert er, wie sich so der Auftrag verlagert hat, als er dann der eiserne Vorhang gefallen war, wie er dann auf die islamische Welt gekommen ist, auch China und so weiter, wie da, also gab es ja dieses große Projekt Perle, wo 1 Million Bibeln reingeschmuggelt wurden. Da geht er näher drauf ein. Also sind beide Bücher sehr zu empfehlen, wenn man mal so die Geschichte von Open Doors kennenlernen möchte. Er hat immer eine Frage gestellt, wenn er bei den verfolgten Christen war. Er hat gesagt, was braucht ihr am dringendsten? Und diese Frage beschäftigt uns bei Open Doors auch heute noch. Also wir fragen immer, was braucht ihr am dringendsten? Wenn es Bibeln sind, dann schauen wir, dass Bibeln in dieses Land kommen. Wenn es Schulungen braucht für Leiter oder für Christen, es gibt so Schulungen, wo auf Verfolgung vorbereiten, die werden in Indien im Moment ganz stark durchgeführt. Oder wenn die Leute sagen, wir brauchen mehr Leiter, dann schauen wir, dass wir Schulungen anbieten können. In Nigeria und diesen afrikanischen Ländern braucht es viele Traumaseelsorge. Und da sind auch Mitarbeiter geschult, die dann hingehen und das bringen. Im Moment mit Corona gibt es viele, die hungern. Tagelöhner in Indien, in anderen Ländern, die nichts mehr zu essen haben, weil sie kein Geld mehr verdienen können. Und da schicken wir Geld hin zu den Mitarbeitern vor Ort, die dann Lebensmittel kaufen und verteilen können. Und was wir auch gerne machen, ist eben Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist ganz stark in Syrien im Moment, dass wir zum Beispiel eine Nähmaschine finanzieren für eine Frau, dass sie nähen kann und so ihren Lebensunterhalt wieder verdienen kann. Oder in Afrika kriegen Witwen oft ein paar Tiere, dass sie dann die Milch oder das Fleisch oder was auch immer verkaufen können. Die häufigste Antwort der verfolgten Geschwister, wenn man sie fragt, was braucht ihr am dringendsten, dann sagen sie Gebet. Betet für uns. Und da ist die Herausforderung an uns, glauben wir an die Macht des Gebets? Glauben wir wirklich, dass Gott unser Gebet erhört? Oder ganz persönlich gefragt, glaubst du, dass Gott deine Gebete erhört, wenn du hier in Bad Seggingen für Christen am anderen Ende der Welt betest? Und was mich sehr ermutigt hat und wo ich immer wieder dran denke und mich selber ermutige, ist diese Aussage von Jesus. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, empfängt, wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird aufgetan. Was macht hier Jesus? Er sagt eigentlich nichts anderes als 6-mal, wenn du betest, dann höre ich. Und deswegen dürfen wir wirklich glauben, dass unsere Gebete, gerade auch für die verfolgten Geschwister, weil wir sind aufgefordert, uns um sie zu kümmern, uns mit ihnen zu identifizieren. Deshalb dürfen wir sicher sein, wenn wir beten, dann hört uns Gott. Und wir wollen einen Videoclip anschauen, der das in Anführungszeichen beweist.
Ich war voller Freude, als ich im Gefängnis war. Ich fühlte die Gebete, die mich umgaben. Ich konnte spüren, da sind so viele Menschen, die für mich beten.
All diese Briefe haben mir gezeigt, dass sie für mich gebetet haben, als ich nicht beten konnte. Für meine Kinder und für meine ganze Situation. Nur weil sie gebetet haben, konnte ich das alles durchstehen.
Because of your prayers that caused God to give me strength.
Ich spürte, wie wieder Liebe in mein Leben kam. Die ganze Bitterkeit schmolz dahin, als ich all die Menschen sah, die im Gebet hinter mir standen und mich ermutigten.
Inzwischen bin ich vielen Christen begegnet. Mit Tränen in den Augen haben sie gesagt, dass sie für Nordkorea und für die Flüchtlinge beten. Dadurch wurde mir erst klar, wie ich es überhaupt geschafft habe, bis heute zu überleben. Es waren nur ihre Gebete.
Wenn zwei von euch hier auf der Erde meinen Vater im Himmel um etwas bitten wollen und darin übereinstimmen, dann wird er es ihnen geben. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte.
Ja, unsere Gebete bewirken etwas. Da können wir uns ganz sicher sein. Ich glaube, das war sehr überzeugend, oder? Und jetzt wollte ich einfach mal fragen, wer möchte sich heute Morgen vielleicht zum ersten Mal oder neu entscheiden und sagen, ich möchte für unsere verfolgten Geschwister beten? Kann ruhig mal die Hand heben und sagen, ja, weil das ist manchmal gut, wenn man es bezeugt. Ja, und vielleicht noch abends dran denkt, ich habe meinen Finger gehoben, ja. Genau, vielen Dank. Das finde ich super. Und wir als Open Doors, wir wissen ja, wie wichtig das Gebet ist. Wir kriegen es ja immer wieder gesagt. Und deswegen geben wir dieses Monatsmagazin heraus. Und nicht einfach mit Geschichten oder so, sondern mit einem Gebetskalender drin. Also ich habe ihn schon herausgetrennt, den kann man herausdrennen. Und den kann man dann irgendwo hinlegen, wo man ihn sieht. Also ich habe gehört, ein Kollege von mir, der hat es immer am Tisch liegend, wenn sie frühstücken, dann beten sie als allererstes Mal für dieses Anliegen. Wir schließen unsere gemeinsame stille Zeit mit diesem Gebetsanliegen ab. Und ich will euch einfach ein Beispiel geben, damit ihr, die das noch nicht kennen, auch konkret wissen, ja, wie sieht das aus? Also es ist immer ein Land angegeben, aber es manchmal betet man für das ganze Land, aber oft ist es auch eine Familie oder auch eine einzelne Person. Und heute geht es anliegend über Äthiopien, als Rahimas, also wenn Stand dran ist, dann heißt es immer, dass der Name geändert wurde, aus Sicherheitsgründen. Als Rahimas Ehemann erfuhr, dass sie Christin geworden war, ließ er sich von ihr scheiden. Er zerriss öffentlich die Eheurkunde, nahm ihr Vieh weg und schickte sie davon. Beten wir, dass ihre Beziehung zu Jesus dadurch nur noch enger wird und sie ihm im Hinblick auf alle Schwierigkeiten vertraut. Wer möchte jetzt gerade für dieses Anliegen beten? Nicht alle gemeinsam mal, also einer reicht. Dann suche ich jemand aus, ja?
Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass du Gebet erhörst und für die Schwester jetzt in Äthiopien, die sich für dich entschieden hat. Du siehst jetzt die Tragik, dass ihr Ehemann sie fortgeschickt hat, ihr alles weggenommen hat, dass sie jetzt alleine dasteht und wir wissen, wie das in solchen Ländern aussieht. Ja, dass sie deine Hilfe braucht. Sie braucht Mut von dir, sie braucht Zuspruch. Aber sie braucht auch deine Versorgung, Herr, dass du ihr hilfst, auch in Form von Menschen, die sie aufnehmen, die ihr auf die Beine helfen und dass du ihr Leben verändern, zum Positiven veränderst. Herr, aber berühre auch den Ehemann, sprich zu ihm, du kannst ihm begegnen, Träume, in Visionen, wie auch immer, Herr, dass er merkt, dass er dich braucht und dass auch er dich findet. Amen.
Amen. Vielen Dank. Und wir haben gemerkt, weiß nicht, wie lange war das jetzt? Eine Minute? Eineinhalb? Also es ist kein großer Aufwand, man kann es eigentlich gut jeden Tag einbauen in seinen Arbeitsalltag oder Alltag. Und wer dieses Heft gerne haben möchte, das gibt es kostenlos jeden Monat, der kann einfach diese Karte ausfüllen, die ist hinten drauf geheftet, kann man abnehmen und wir haben so eine Box am Büchertisch, da kann man sie einfach reinwerfen und dann ab nächsten Monat kriegt man das Magazin kostenlos zugesandt mit dem Gebetskalender. Also ich würde mich freuen, wenn viele davon Gebrauch machen würden, die es noch nicht haben. Ja, zusammengefasst, die verfolgte Gemeinde braucht uns, vor allem unsere Gebetsunterstützung. Es gibt keine zwei Gemeinden Jesu, eine im Urlaub, eine in Verfolgung. Wir sind ein Leib und wir sollen uns mit unseren verfolgten Geschwistern identifizieren, als wären wir selbst betroffen. Amen. Und jetzt möchten wir uns noch mit dem Land befassen. Ich will gar nicht mehr viel sagen. Wir haben nämlich drei super Videoclips zu diesem Land. Es geht um Nordkorea. Das hat, es hat einen sehr traurigen Rekord inne, dieses Land. Seit 17 Jahren ist es auf Platz Nummer 1 des Weltverfolgungsindexes. Also seit 17 Jahren ist in Nordkorea die stärkste Verfolgung weltweit. Und deswegen ist es gut, wenn wir für dieses Land beten. Und ich mache das gerne, dass ich das eben vorstelle in Gemeinden. Also bei uns auf der Homepage kann man lesen, der schlimmste Ort, um Christ zu sein. Nordkorea ist offiziell ein atheistischer, kommunistisch-stalinistischer Staat. In der Praxis steht allerdings der Führerkult im Vordergrund. Die gottgleiche Verehrung der Kim-Familie, Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un, lässt keinerlei Raum für andere Religionen. Trotzdem glauben ca. 300.000 Nordkoreaner an Jesus. Und das ist ein Wunder. Das ist wirklich ein Wunder. Und man geht eigentlich davon aus, dass die Gemeinde weiter wächst, auch wenn sie ganz im Untergrund sein muss. Wer als Christ entdeckt wird, der hat mit sofortiger Hinrichtung, Gefängnis oder Arbeitslager zu rechnen. In dem Buch Das Haus mit dem Zeichen, da wird von einem jungen Nordkoreaner namens Zhang erzählt, der wegen seiner Familie nach China flieht, dort zum Glauben kommt. Also das Haus mit dem Zeichen, muss ich vielleicht erklären, damals war es noch erlaubt, dass ein Kreuz auf dem Haus sein durfte oder auf einer Kirche sein durfte. Und den Flüchtlingen wurde immer gesagt, schaut nach diesen Häusern mit dem Kreuz aus, denn dort findet ihr Hilfe. Und das ist eigentlich genial, so sind viele Flüchtlinge zu Christen gekommen. Die Christen haben ihnen von Jesus erzählt und sind auch oft dran geblieben, weil ein Nordkoreaner, wenn der das erste Mal von Jesus hört, dann schneit er nicht viel. Und es sind dann ganz viele zum Glauben gekommen. Und er, eben auch der Zhang, ist auch zum Glauben gekommen. Und er hat eine richtige Bibelschule mitgemacht. Der Pastor hat sich seine angenommen, der hat irgendwie gemerkt, Gott hat was Besonderes mit diesem Mann vor. Hat ihm eine richtige persönliche Bibelschule verabreicht. Und Zhang hat dann nach ein paar Jahren den Eindruck bekommen, er soll wieder nach Nordkorea zurückkehren. Und er wusste sehr genau, es ist sehr gefährlich. Und als er dort war, wieder in seinem Dorf, hat er sich sehr zurückgehalten. Denn er wusste, wenn er entdeckt wird, dann landet er mindestens im Lager. Und dann hat er einfach gebetet, Herr, zeig mir, wem ich von dir erzählen kann. Und eines Tages hört er von einer Klassenkameradin, die im Sterben liegt. Also wenn ich mich richtig entsinne, war die ganze Familie schon gestorben. Sie war noch die einzig Überlebende und keiner hat sich mehr in das Haus getraut, weil jeder gedacht hat, da stecken wir uns an. Und Zhang ist dorthin gegangen, hat sich um sie gekümmert, hat ihr von Jesus erzählt, hat für sie gebetet und sie wurde augenblicklich gesund. Und die war so begeistert, dass sie zu einer Freundin gelaufen ist und der Freundin erzählt hat, was passiert war. Dann sind beide zu dem Zhang und dann haben sie sich so gut wie möglich verborgen und dann hat er ihnen von Jesus erzählt, hat sie zu Jesus führen können. Sie haben sich dann sogar taufen lassen, mitten im Wald, ganz einsam, in einem See. Und genau, und auch ein Freund, der beste Freund vom Zhang, hat auch Interesse gezeigt am christlichen Glauben. Er hat ihn auch von Jesus erzählt, aber das war ein Spitzel. Und so wurde Zhang verraten, ist auch im Arbeitslager gelandet. Ja, aber er hatte einigen Menschen schon von Jesus erzählen können und auch zu Jesus führen können. Es gibt 3 Nordkorea-Bücher, die ich kurz vorstellen möchte. Das eine, Das Haus mit dem Zeichen. Dann gibt es Flucht aus dem Paradies. Das ist ein sehr schönes Buch, weil es einfach erzählt, wie eine Familie mit 2 Kindern es schafft, nachdem sie zum Glauben gekommen waren, von Nordkorea über China nach Südkorea zu fliehen und jetzt dort in Südkorea sind. Und wer mal wissen möchte, wie es in diesen Lagern zugeht, der kann Lasst mich eure Stimme sein lesen. Die Frau, die das geschrieben hat, war 6 Jahre in einem Arbeitslager und erzählt unverblümt, wie es dort zugegangen ist. Und wir haben noch ein Buch, das heißt Warum verfolgst du mich? Das sind 2 Geschichten aus Nordkorea drin. Ja, jetzt wollen wir 3 Videoclips anschauen. Der erste geht über Land und Regime, das zweite Clip geht über die Untergrundgemeinde und der dritte geht über die Arbeitslage. Und danach wollen wir für Nordkorea beten.
Seit 1948 ist die koreanische Halbinsel in 2 Staaten geteilt. Im Süden das demokratisch geprägte Südkorea, im Norden das kommunistische Nordkorea. Die Grenze zwischen den beiden Ländern gilt als die am strengsten bewachte Grenze der Welt. Das Leben in Nordkorea wird bestimmt von der Chuche-Ideologie. Sie fordert von jedem Bürger bedingungslose Loyalität gegenüber seinem Führer. Die beiden verstorbenen Führer Kim Il-sung und Kim Jong-il werden wie Götter verehrt. Alle Menschen müssen sich vor ihren riesigen Bronzestatuen in der Hauptstadt Pyongyang verneigen. In jedem Haushalt hängen Porträts, die hingebungsvoll gepflegt werden müssen. Dieser Personenkult wird auch um den derzeitigen Herrscher Kim Jong-un betrieben.
Gott kannte ich damals noch nicht. In meiner Heimat in Nordkorea wurde nie über Gott oder Jesus gesprochen. Ich habe nie etwas von ihm gehört. Bei uns beten die Menschen Kim Il-sung und seinen Sohn Kim Jong-il an. Sie werden im ganzen Land wie Götter verehrt. Das wird uns so beigebracht. Niemand darf einen anderen Gott haben. Wenn jemand an einen anderen Gott glaubt, dann wird er verfolgt und bestraft.
Das Land ist streng isoliert. Die Flucht aus dem sogenannten Paradies, zum Beispiel nach China, ist bei Strafe verboten. Das Regime versucht, alle Einflüsse von außen zu unterbinden. Während eine kleine Elite in der Hauptstadt Pyongyang einen gewissen Luxus genießt, kommt es besonders auf dem Land immer wieder zu Hungersnöten. Dennoch unterhält das Regime eine der größten Armeen der Welt. In ihrem Streben nach Unabhängigkeit und Macht verfolgt die Regierung das Ziel, in einigen Jahren atomare Interkontinentalraketen zu besitzen, die jeden Punkt der Erde erreichen können. Seit 15 Jahren in Folge steht Nordkorea auf Platz 1 des Weltverfolgungsindex von Open Doors. Christen werden als Staatsfeinde auf das Härteste verfolgt. Dennoch wächst im Untergrund die Gemeinde Jesu.
Wenn ein Familienmitglied Christ geworden ist und dies bekannt wird, werden alle Familienmitglieder verhaftet. In härteren Fällen trifft es sogar weitere Verwandte. Sie werden heimlich in ein Straflager oder an einen abgelegenen Ort gebracht. Dann klagt derjenige, der Christ geworden ist: Wegen meines Glaubens muss meine ganze Familie leiden. Das macht jedem zu schaffen. Darum versucht man, seinen Glauben geheim zu halten.
Nicht selten werden Christen auch sofort hingerichtet. Allein der Besitz einer Bibel ist strengstens verboten. Dennoch gelingt es, über geheime Wege das Wort Gottes zu einzelnen Christen in Nordkorea zu bringen. Zusätzlich dazu wird das Evangelium über Radioprogramme verbreitet, die Menschen in Nordkorea heimlich anhören. Viele Nordkoreaner fliehen in der Hoffnung auf ein besseres Leben unter Lebensgefahr nach China. Dort müssen Flüchtlinge häufig wie Sklaven arbeiten, ausgenutzt von chinesischen Unternehmern und Menschenhändlern. Der chinesische Staat versucht gezielt, sie aufzuspüren und schickt sie zurück, wenn sie gefunden werden. Chinesische Christen bemühen sich um die Flüchtlinge. Sie gewähren ihnen Zuflucht, versorgen sie mit Essen und erzählen ihnen von Jesus. Durch die aufrichtige Liebe der Christen öffnen sich viele der Flüchtlinge für das Evangelium. Inzwischen sind bereits Untergrundgemeinden entstanden. Wird eine dieser geheimen Untergrundgemeinden von der chinesischen Polizei oder den Geheimdiensten entdeckt, werden die Flüchtlinge abgeschoben. In Nordkorea können sie als Verräter hingerichtet werden. In jedem Fall kommen sie aber in ein Arbeitslager, wo sie unter Folter und Zwangsarbeit leiden. Jedem, den das Regime Nordkoreas zum Staatsfeind erklärt, droht das Arbeitslager. Bei schwerster körperlicher Arbeit sollen diese Menschen im Sinne des Regimes umerzogen werden oder sterben. Christen sollen Jesus verleugnen und nur dem großen Führer die Treue schwören. He Ya-Wu wurde inhaftiert und kam in ein Arbeitslager.
Dort habe ich viele kranke Menschen gesehen. Keiner von ihnen sah normal aus. Sie waren alle unterernährt und bestanden nur noch aus Haut und Knochen. Alle litten an Seuchen und Hautkrankheiten. Sie sahen alle aus wie Leichen und konnten nicht richtig laufen. In den Schlafzellen wimmelte es von Läusen und Flöhen. Es gab auch viele Ratten. Da es nicht viel zu essen gab, fing man die Ratten und aß sie. Im Winter, wenn eine Kuh auf dem Feld vorbeizog und dabei einen Fladen fallen ließ, stürzte sich jeder darauf und versuchte darin etwas Essbares wie ein Maiskorn oder ein Reiskorn zu finden. Wenn man etwas fand, dann steckte man es sich sofort in den Mund, ohne es zu waschen. Die Menschen benahmen sich wie Tiere. Im Arbeitslager gab es kein Wasser. Wir mussten das Abwasser trinken. Davon bekamen viele Leute Magen-Darm-Beschwerden. Diese Menschen bekamen dann hohes Fieber und starben. Andere starben durch Unfälle. Wenn sie versuchten zu fliehen, wurden sie gefangen und hingerichtet.
Ja, wir merken, Nordkorea braucht unser Gebet. Und ich habe hier Gebetsanliegen aufgeschrieben. Ich denke, ja, wofür viele beten, um eine friedliche Wiedervereinigung von Nord- und Südkorea und einer guten Regierung, dass die Untergrundgemeinde weiter wächst, Bewahrung für alle Gläubigen, besonders für Leiter, Leitung des Heiligen Geistes beim Evangelisieren, dass man eben nicht an Spitzel gerät, sondern wirklich an Leute, die offen sind, Stärkung für Christen im Gefängnis und im Arbeitslagern und auch Änderung der Verhältnisse dort, für die Flüchtlinge, dass sie Kontakt zu Christen finden. Es gibt auch Zufluchtshäuser, wo sie aufgenommen werden und eben die eigentlich die ganze Bevölkerung leidet. Es gibt einfach zu wenig zu essen eigentlich. Und da kann man auch beten, dass die Bevölkerung mit Lebensmitteln versorgt wird. Wir haben uns gedacht, dass wir es so machen, dass jetzt immer eine Person für ein Anliegen betet. Einfach habt Mut, betet laut. Und ja, genau, wer möchte, kann gerne aufstehen. Und ich werde dann das Gebet abschließen.